Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, wir machen heute Morgen Fortsetzung mit dem Jakobusbrief und heute soll es um die Verse 6 bis 12 gehen aus dem 4. Kapitel. Also Jakobus 4, die Verse 6 bis 12. Da hören wir Folgendes. Aber eben deshalb schenkt Gott uns auch seine Gnade in ganz besonderem Maß. Es heißt ja in der Schrift, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Ordnet euch daher Gott unter. Und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt über euren Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Wer schlecht über seinen Bruder redet oder seinen Bruder verurteilt, der redet damit schlecht über das Gesetz und verurteilt das Gesetz, das ein solches Verhalten untersagt. Und wenn du das Gesetz verurteilst, spielst du dich auf als sein Richter auf, statt es zu befolgen. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den, der die Macht hat zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du aber, wer bist du, dass du über deine Mitmenschen zu Gericht setzt? Wir wollen noch mal stille werden. Ja, darum wollen wir dich bitten, Herr Jesus Christus, und dir auch gleichzeitig danken, dass du es bist, der uns auch heute Morgen wieder dieses Wort aufschließt, der uns auch heute Morgen durch dieses Wort sagen will, was zu tun und was zu lassen ist. Und so wollen wir dir alle Ehre geben, dich preisen, dich loben, dich ehren, dass du unser lebendiger und auferstandener Herr bist. Amen. Liebe Geschwister, kurzer Rückblick. Wir haben ja im Oktober mit dem 4. Kapitel des Jakobusbriefes begonnen und haben gesagt, dass dieses gesamte Kapitel 4 und die ersten 6 Verse des Kapitels 5, wo es da um die Reichen geht, unter diesem Leitsatz steht, ich bin der Herr, dein Gott. Und dass Jakobus jetzt diesen Leitsatz durch die verschiedenen Themen durchdiskutiert. Und im Oktober haben wir zum ersten Mal gesprochen über das erste große Thema, und zwar Streitigkeiten und Auseinandersetzungen in der Gemeinde. Und heute diskutiert er diesen Leitsatz durch das nächste große Thema, und zwar das Thema Hochmut/Demut. Und der in mir wohnende Heilige Geist möchte jetzt, dass ich eben nicht an diesen Streitigkeiten, an diesen Auseinandersetzungen in der Gemeinde teilnehme, sondern dass ich ein Leben führe zur Ehre Gottes. Und da ist natürlich die Frage, wozu fordert uns da jetzt das Wort Gottes auf? Und es war ja nun wirklich unschwer zu erkennen, da rollt ja förmlich eine Lawine von Imperativen, eine Lawine von Befehlen auf uns zu. Wenn es da heißt, beugt euch oder unterstellt euch dem lebendigen Gott, widersteht dem Teufel, sucht die Nähe Gottes, wascht die Schuld von euren Händen, reinigt eure Herzen, jammert, klagt, trauert. Und dann schließt er das Ganze nochmal ab mit dieser zentralen Aufforderung, beugt euch unter den lebendigen Gott. Also wir sehen, diese anderen Aufforderungen sind alle da eingebettet in diese zentrale Aufforderung, Unterstellt euch dem lebendigen Gott, beugt euch dem lebendigen Gott oder demütigt euch unter die allmächtige Hand des lebendigen Gottes. Und dann behandelt Jakobus ja noch einen ganz speziellen Punkt, und zwar in diesen Versen 11 und 12, wo es da um diesen Punkt geht, redet nicht schlecht über die Geschwister. Er behandelt diesen Punkt nochmal ausführlich, nochmal extra. Es scheint wohl ein sehr heikler Punkt in der Gemeinde zu sein. Und wir müssen immer wieder bedenken, er schreibt ja hier an Christen. Also, eine Rolle, eine Welle von Befehlen rollt da wirklich auf uns zu. Und es beginnt damit, dass Jakobus sagt, demütigt euch unter der mächtigen Hand des lebendigen Gottes oder unterstell dich dem lebendigen Gott. Und eine solche Gesinnung, liebe Geschwister, kann ich natürlich zeigen, indem ich mich wirklich Gott da mit meiner ganzen Persönlichkeit unterstelle, indem eine ganze Entscheidung für ihn nötig ist, indem ich wirklich mich ganz auf die Seite des lebendigen Gottes stelle, indem ich wirklich alles loslasse und in seine Hände lege. Ja, es ist sozusagen diese ungeteilte Liebe zum lebendigen Gott, diese ungeteilte Liebe zu dem lebendigen Gott. Und jetzt zu glauben, ich könnte mich bequem zurücklegen, weil für den Rest meines Lebens alles am Schnürchen läuft, das wäre natürlich sehr fatal. Denn wenn ich dieses zweite große Thema, dieses Thema Hochmut, Demut, wenn ich das richtig drauf habe, dann verstehe ich auch, dann begreife ich jetzt auch, warum plötzlich der Widersacher da mit ins Spiel kommt. Nämlich jener, der zuständig ist für den Hochmut. Jener, der wirklich immer wieder versucht, den Menschen aus der ihm von Gott gegebenen, angemessenen Rolle da herauszuholen. Jener, der immer wieder versucht, den Menschen anzustacheln, sein zu wollen wie Gott, so wie er es damals schon in 1. Mose 3 versucht hat. Jener, der auch mich immer wieder dazu bewegen will, dass ich wieder anfange, ohne Gott zu handeln, dass ich wieder beginne, eigenmächtig zu handeln. Und deswegen sagt also Jakobus jetzt als erstes zum Beispiel, demütigt euch wirklich unter die mächtige Hand Gottes, unterstellt euch mit eurem Leben, aber in allen Bezügen dem Willen des lebendigen Gottes. Er gibt die Regeln vor und ich befolge sie. Er ist der Allmächtige und ich nehme den entsprechenden, den angemessenen Platz unter Gott ein. Er ist der Schöpfer und ich bin sein Geschöpf, was der Zeitlichkeit und der Vergänglichkeit unterliegt. So hat es zu laufen. Und der Jakobus ist ja nun nicht der Einzige, der so spricht. Es gibt da noch eine Reihe von Bibelstellen. Ich möchte nur mal eine herausgreifen, und zwar aus dem 1. Petrusbrief, und zwar aus dem Kapitel 5. Es sind diese Verse 6 und 7, Worte, die uns auch sehr bekannt sind, wo es heißt, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und jetzt bringt er da ein Beispiel an, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft, denn er wird für euch sorgen. Und hier sehen wir auch die Art und Weise, wie wir mit den Sorgen umgehen, ist auch ein Zeichen dafür, inwieweit dieser Leitsatz, ich bin der Herr, dein Gott, in unserem Leben zum Tragen kommt. Und das Interessante an diesen ganzen Imperativen, an diesen ganzen Befehlen, die da auftauchen, zunächst schluckt man ja erstmal, wenn man Befehle gehört, wenn man solche Aufforderungen hört. Aber das Interessante ist, dass sie alle mit Verheißungen, dass sie alle mit Zusagen verbunden sind. Und auch so, er fängt ja damit an, unterstellt euch wirklich dem Willen Gottes, und die Zusage ist ein Vers zuvor, wo er sagt, du wirst dann meine Gnade erfahren. Du wirst dann meine Gnade erfahren. Und die Hochmütigen glauben nicht, dass sie die Gnade Gottes nötig haben. Die Hochmütigen, sie sind die Freunde der Welt und gleichzeitig die Feinde Gottes. Die alte Natur in mir, der Widersacher und die Welt, sie mögen große Macht haben. Aber die Gnade Gottes, die er gibt, ist noch viel größer. Aber das müssen wir bedenken, die Gnade gibt er nur den Demütigen. Die Gnade gibt er nur den Demütigen. Und all das, liebe Geschwister, all das zeigt jetzt Wirkung. Indem ich das tue, indem ich mich also mit meinem ganzen Leben in allen Bezügen dem Willen Gottes unterstelle, nehme ich auch gleichzeitig die entsprechende Stellung gegen den Widersacher ein und wehre mich gegen alles, was er unternimmt, um mich aus dieser angemessenen Rolle meinem Schöpfer gegenüber da herauszureißen. Oder wie Jakobus hier sagt, widerstehe ich dem Teufel, lasse ihn also nicht zum Zuge kommen. Was ja die nächste Aufforderung Gottes an uns ist. Und auch diese Aufforderung, liebe Geschwister, hat eben eine Zusage, dass nämlich der Widersacher flieht. Und warum flieht er? Weil es ja jetzt nicht mehr mit dem schwachen Menschen zu tun hat. Mit dem würde er jederzeit fertig. Kein Problem für ihn. Aber er hat es jetzt mit dem Allmächtigen zu tun. Und da flieht er. Und da ist natürlich, das wissen wir, da ist natürlich unser Herr Jesus Christus das vollkommene Vorbild. Das vollkommene Vorbild, was die Unterordnung unter seinem Vater betrifft. Und diese Unterordnung hat ihn auch in die Wüste geführt. Und dort lernen wir, wie man sich zu verhalten hat, als der Widersacher versuchte, ihn wirklich da zu Fall zu bringen. Und dort lerne ich auch von meinem Herrn Jesus Christus, wie ich dem Widersacher Gottes mit dem Wort widerstehen kann. Also da ist wirklich unser Herr Jesus Christus das entscheidende Vorbild, nach dem wir uns da wirklich auszurichten haben. Nun ist es aber so, wenn der Feind einmal bei uns eine Niederlage erlitten hat, wird er sich ja nicht zurückziehen. Nein, er wird es immer wieder versuchen. Er wird es immer wieder versuchen, uns zu Fall zu bringen. Uns wirklich aus dieser angemessenen Rolle meinem Gott gegenüber, mich da herauszureißen, dass ich wieder anfange, ohne Gott zu leben. Wird er immer wieder versuchen. Und deswegen die nächste Aufforderung von Jakobus. Nahe dich ständig diesem lebendigen Gott oder halte dich ständig in der Nähe dieses lebendigen Gottes aus. Pflege beständig diese Beziehung zu diesem lebendigen Gott, weil der Feind immer wieder versuchen wird, dich zu Fall zu bringen. Er wird damit nie aufhören. Und dann darfst du auch die nächste Zusage Gottes in Anspruch nehmen, dass sich Gott dann auch wirklich in ganz besonderer Weise dir naht, dass er die Gemeinschaft, die er dir schon bei deiner Wiedergeburt gegeben hat, dass er diese Gemeinschaft immer mehr festigen, immer mehr stärken wird. Und du wirst in dieser Gemeinschaft immer stärker auch seine Gnade erleben. Du wirst immer mehr erleben, wie er jetzt mit den Mächten des Widersachers kämpft, wie er diesen Mächten da entgegentritt. Das wirst du immer mehr erfahren. Deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, dass wir diese Beziehung zu dem lebendigen Gott wirklich pflegen, dass wir uns ständig in seiner Nähe aufhalten. Nur diese Nähe zu Gott, die braucht Zeit, die ich mit ihm verbringe. Diese Nähe zu Gott braucht Interesse für ihn und für sein Wort. Und vor allen Dingen, diese Nähe zu Gott braucht Reinigung. Und deswegen kommen diese nächsten beiden Aufforderungen. Es ist ja schon wunderbar, wie logisch der Jakobus das so aufgebaut hat. Nicht einfach so irgendwie diese ganzen Befehle da aufgeführt, sondern er hat sich schon Gedanken gemacht, warum erst der und dann der und dann der und dann der Befehl. Also wunderbar. Also diese Nähe zu Gott braucht Reinigung. Es ist doch ganz klar, dass ich mich in der Nähe Gottes nicht aufhalten kann, solange ich an irgendwelchen sündigen Gewohnheiten da festhalte. Oder so nach dem Motto lebe, wie das so manche machen, so viel Gott wie nötig, aber so viel Welt wie möglich. Nein, das geht nicht. Das geht nicht, liebe Geschwister. An meinen Taten muss ich wirklich erkennen, dass ich mich dem Willen Gottes wirklich da unterstelle. Und davon sprechen jetzt hier in diesem Vers, in übertragenen Sinne natürlich, sprechen natürlich meine Hände. Und deshalb sagt Jakobus jetzt, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Wascht die Schuld von euren Händen. Und sie zeigen eben den Menschen in meiner Umgebung, was ich wirklich tue. Und ich muss auch wirklich bedenken, dass meine Handlungen aus meinem Herzen kommen. Und mein Herz treibt sozusagen meine Hände zu den Taten. Und um in der Gegenwart Gottes wirklich zu sein, wirklich zu sein, liebe Geschwister. Und um seinen Schutz und seine Gnade zu erfahren, müssen meine Hände im übertragenen Sinne wirklich gereinigt sein. Das heißt, es muss alles aus meinem Leben verschwinden, was da nicht hineingehört. Es muss alles wirklich verschwinden. Und ich kann schwerlich zu Gott kommen, wenn ich, sag ich mal, an irgendwelchen bösen Praktiken festhalte, wo ich genau weiß, dass der lebendige Gott mich dafür zur Verantwortung ziehen wird. Liebe Geschwister, es wird eher umgekehrt sein, wenn ich an solchen schlechten Gewohnheiten festhalte, wird mir das eher die Freude nehmen, dass ich mich dem lebendigen Gott nahe. Das wird eher der Fall sein. Also, wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Das ist aber jetzt eine Sache. Da ich aber imstande bin, Gott in einer falschen Haltung gegenüberzutreten, denken wir nur an das Gleichnis von dem Pharisäer und Zöllner. Was der ja zunächst mal gemacht hat, das war ja nicht schlecht, wenn er gesagt hat, ich faste, und wenn er weiterhin gesagt hat, ich bete und ich spende auch, das sind ja alles Dinge, die wir ja auch tun sollen. Wir sollen ja auch regelmäßig beten. Wir sollen ja auch in gewissen Situationen fasten, ist sicherlich angebracht. Und wir sollen auch, soweit es unsere finanziellen Möglichkeiten zulassen, auch finanzielle Nöte verringern. Ganz klar. Aber der Fehler war eben, dass er sich nicht mit dem lebendigen Gott verglichen hat, sondern dass er sich mit diesem armen Sünder verglichen hat. Da stand er natürlich gar nicht mal so schlecht da. Aber das war eben die total falsche Haltung. Und weil der Mensch ein guter Schauspieler ist, und natürlich auch in solch einer falschen Haltung sich dem lebendigen Gott nähern kann, weist Jakobus ja jetzt noch auf den Zustand des Herzens hin. Und er sagt ja, reinigt eure Herzen auch noch, ihr Unentschlossenen, ihr Wankelmütchen. Und das heißt also, aus meinem Herz muss wirklich jede Nebenabsicht verschwinden. Davon muss mein Herz wirklich gereinigt werden. Und wenn wir uns noch an die letzte Jakobus-Predigt erinnern, da hat ja Jakobus schon mal davon gesprochen, dass man verkehrt bitten kann. Als es da um die Streitigkeiten und Auseinandersetzungen in der Gemeinde geht, da hat er ja auch gesagt, das liegt daran, weil ihr betet. Aber wie betet ihr? Selbst wenn ihr beten würdet, würden diese Gebete vom lebendigen Gott nicht erhöht. Warum? Weil ihr in falscher Absicht bittet. So hatte Jakobus das gesagt. Und nun fordert uns Jakobus ja hier in diesem Vers dazu auf, dass ich mein Herz wirklich von diesen falschen Absichten reinige. Dann kann man natürlich fragen, ja, wie machen wir das denn? Wie geht das denn? Und ich denke, da ist sicherlich eine gute Hilfe, natürlich das Wort Gottes, aber da ist eine gute Hilfe ein Psalm, und zwar der Psalm 139. Und zwar diese Verse 23 und 24, kennen wir auch alle, wo es da heißt, Gott, erforsche du mich, prüfe du mich, erkenne du mein Herz, erkenne du meine Gedanken, sieh du, ob ich auf falschem Wege bin und führe du mich auf ewigem Wege. Ganz wichtig, dass wir das immer wieder beten, immer wieder mit diesem Gebet zu unserem lebendigen Gott kommen. Und dann bezeichnet er ja diese Leute hier als ganz bewusst als Unentschlossene oder in anderen Übersetzungen steht als Wankelmütige. Nee, und das sind in der Regel solche Leute, ja, wie wir so sagen würden, die so auf zwei Hochzeiten tanzen, die so ja zwischen den Stühlen sitzen oder wie eben die Bibel sagt, die zwei Herren dienen. Wankelmütig bedeutet ja nun mal, dass ich nicht unbedingt dem Wort Gottes gleichgültig gegenüberstehe, aber dass sozusagen, wie man auch sagt, so zwei Seelen in meiner Brust sind. Ein bisschen Liebe zu Jesus, ein bisschen Liebe zu der Welt. Und da sagt Jakobus, das geht nicht, das passt nicht. Das musst du abstellen. Das kannst du also nicht machen. Und ich denke, eine gute Illustration ist eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und zwar die Geschichte von Elia auf dem Berg Karmel. Und wir wissen ja, dass das Volk Israel unter der Führung von Ahab und seiner Frau Götzendienst praktizierten im höchsten Maße. Und Elia diente also dem wahren Gott. Und eines Tages ruft Elia den Ahab quasi zu, fordert er ihn heraus, fordert ihn zu einem Treffen heraus zwischen Gott und den Götzen. Und dann versammelt er das ganze Volk, diese Baalspropheten, und dann tritt er vor das Volk und sagt: Wie lange wollt ihr eigentlich noch unentschlossen bleiben? Wie lange hinkt ihr da noch auf beiden Seiten? Nun entscheidet euch mal endlich. Das ist also wirklich ein gutes Beispiel dafür. Dieser Wankelmut, diese Unentschlossenheit und wie diese Geschichte ausgeht, wissen wir zu Genüge. Und dann sagt Jakobus noch etwas, noch eine weitere Aufforderung, und ich denke, die ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn er davon spricht, jammert, klagt, trauert, weint über euren Zustand. Das ist sicherlich etwas, wir drücken das etwas anders aus, das ist sicherlich etwas, was uns ja irgendwie verloren gegangen ist. Dieses heilige Erschrecken vor uns selbst. Dass wir wirklich im Angesicht Gottes sehen, wer bin ich eigentlich? Und ich denke, das tut uns Not. Dieses heilige Erschrecken vor uns selbst, dass es wirklich darum geht, wer bin ich wirklich vor Gott? Dass wir auch wirklich mal in der Lage sind, zu trauern, zu weinen, zu klagen und nicht so den coolen, den lässigen spielen, der so mit einem Lächeln über alle Probleme hinweggeht. Nein, dass auch wir, und da meine ich jetzt auch mal, auch wir Männer, dass wir auch mal wirklich klagen, weinen, trauern können über unseren Zustand. Und wir haben ja nicht umsonst nötig, jeden Tag zu Gott zu kommen und um Vergebung unserer Schuld zu bitten. Und es sind ja oftmals diese kleinen Füchse, die uns das Leben wirklich, wirklich, wirklich schwer machen. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder dahin gehen, dass wir immer dieses heilige Erschrecken haben und immer wieder den Weg zu Gott finden. Und wenn man in die heute evangelikale Szene hineinschaut, liebe Geschwister, dann hat man wirklich den Eindruck, dass man das ganze Ausmaß des geistlichen Elends gar nicht mehr fühlen. Dass man gar nicht mehr trauern, dass man gar nicht mehr weinen kann über diese Gottlosigkeit, die sich in unserem Land breit gemacht hat. Und man hat vielmehr den Eindruck, dass man eher seine Ruhe, seinen Wohlstand, seine Eigenständigkeit, ja seine kleinen Sünden haben will. Und ich merke doch, und ihr hoffentlich auch, ich merke doch, wie die Welt, wie diese Spaßgesellschaft mir ihren Stempel aufdrücken will. Das merke ich doch. Und deswegen schließt Jakobus das Ganze nochmal damit ab, indem er sagt: Nun demütigt euch wirklich unter die allmächtige Hand Gottes. So sagt er es ja nochmal in dem Vers 10. Beugt euch unter den lebendigen Gott. Und wenn ich das wirklich gelernt habe, mich selbst im Lichte Gottes wirklich zu sehen, ja, dann kann ich eigentlich nicht anders als wirklich auch trauern und weinen. Und dann habe ich doch auch wirklich den Wunsch nach Buße. Dann habe ich doch wirklich auch das tiefe Verlangen nach Vergebung, dass ich mich wirklich unter diesem lebendigen Gott demütige. Und auch das hat ja wieder die Verheißung. Er sagt es ja hier in Vers 10 weiter: Dann wird er euch erhöhen. Und wie auch immer diese Erhöhung aussehen wird. Aber ich denke, das ist schon eine bemerkenswerte Zusage, eine bemerkenswerte Verheißung für einen bußfertigen, für einen demütigen Sünder. Du wirst also sozusagen Anteil bekommen an der Erhöhung Jesus Christus, der sich hier auf Erden selbst erniedrigt hat. Und wenn ich so die Lage um mich herum, die geistliche Lage so um mich herum betrachte, tja, dann bietet das nicht unbedingt Grund zur Freude. Aber wenn ich mich wirklich unter diesem lebendigen Gott wirklich beuge, dann werde ich auch eine Freude bekommen von meinem Herrn Jesus Christus. Eine Freude, ja, die ihren Ursprung in dieser ganz anderen Welt hat. Natürlich, die Welt bietet mir auch Freude. Nur diese Freude geht verloren, die hat keinen Bestand. Aber wenn ich diese Freude habe und diese Freude mit anderen Glaubensgeschwistern teile, dann ist das wirklich eine Freude, die mir niemand nehmen kann. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, und jetzt kommt der Jakobus ja noch mit einer letzten Aufforderung, und zwar ist das diese Aufforderung da in diesen Versen 11 und 12. Liebe Geschwister, stellen wir uns einmal vor, es würde unter den Christen eine repräsentative Umfrage gestartet, die nur eine einzige Frage enthält. Was ist so dein geistliches Problem? Was ist so deine Sünde, mit der du am meisten zu kämpfen hast? Würde die Sünde genannt, die natürlich abzustellen ist, die hier Jakobus erwähnt? Und wenn ja, in welcher Häufigkeit und wo stünde sie in meiner internen Sündenliste, in meiner internen Sündenkartei? Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Und dass er diesen Punkt besonders behandelt, zeigt mir, dass es wohl ein sehr heikler Punkt innerhalb der Gemeinde ist. Redet nicht schlecht übereinander, Geschwister. Und die Sünde, die hier angesprochen wird, hat wieder mit Reden zu tun. Dass ich zum Beispiel jemanden öffentlich falsch anklage, dass ich jemanden verunglimpfe, dass ich über jemanden geringschätzig rede, so nach dem Motto, der kann nichts, der taucht nichts. Und das hat in aller Regel mit einer zweiten Sünde zu tun, nämlich mit dem Richten. Und dieses Pärchen, schlecht reden und richten, ist ein höchst gefährliches Pärchen. Und da muss ich mich fragen, wo steht das in meiner internen Sündenliste? Ganz weit oben, in der Mitte, oder ist es ganz weit unten, fast vergraben? Wo steht es wirklich? Wo steht es wirklich? Ich muss mich doch mal da ganz nüchtern betrachten. Ich stehe doch immer in der Gefahr, jemand zu sein, der wirklich sieht, was andere da falsch machen. Und manchmal habe ich ja recht. Manchmal habe ich ja auch recht. Und wenn dem so ist, liebe Geschwister, dass ich irgendein Fehlverhalten, irgendeine Sünde im Leben meines Mitchristen sehe, dann bitteschön, dann soll ich mit ihm in der Liebe Jesu Christi reden und nicht mit anderen über ihn reden. So soll ich mich dann wirklich verhalten. Ich sollte mich natürlich immer wieder fragen, wenn ich über andere Menschen rede, warum mache ich das eigentlich? Warum tue ich das eigentlich, wenn ich wirklich über andere schlecht rede? Natürlich, auch da, nicht, dass wir das falsch verstehen, natürlich darf ich über andere reden. Natürlich darf ich mich mit anderen darüber austauschen, mal so einige Beispiele, wie sich irgendjemand da im Reiche Gottes einbringt. Oder wo derjenige uns wirklich zum Vorbild sein kann. Oder wie derjenige eine ganz, ganz schwierige Situation mit der Hilfe Gottes in den Griff bekommen hat. Kein Problem, darüber darf ich mit anderen reden. Nur das Problem ist, dass ich in aller Regel da nicht stehen bleibe. Das ist ja das Problem. Es gibt nämlich in uns wirklich so eine Neigung zum Richten, eine Neigung zum Beurteilen von Menschen, ja, so als ein Mittel, wo ich mich also selbst darstelle, wo ich mich also selbst so erhöhe. Indem ich also, sage ich mal, schlechte Verhaltensweise oder dumme Angewohnheiten von XY nehme, nicht, da will ich mich also selbst mich also besser darstellen. Also so eine Neigung ist in uns durchaus vorhanden. Nicht? Und dann geht es mir, liebe Geschwister, dann geht es mir nicht mehr darum zu helfen, dann geht es mir nicht mehr darum mitzutragen, dann geht es mir nicht darum, um mal in den Worten Jesu zu reden, einen Splitter aus seinem Auge zu ziehen, sondern ich benutze den oder die Fehler, damit ich also besser dastehe. Und liebe Geschwister, man glaubt ja gar nicht, wie schnell das geht. Man glaubt ja gar nicht, wie schnell das geht. Nur mal einige Beispiele, ganz banale Beispiele, in keinster Weise irgendwie dramatisch. Was ist, wenn jemand in der Gemeinde, sag ich mal, eine besondere Vorliebe für schicke Hemden hat und für teures Parfüm? Was ist zum Beispiel, wenn jemand in der Gemeinde oft und gerne und lange in Urlaub fährt? Oder wenn da jemand ist, der gerne mal ein Glas Bier oder Rotwein trinkt? Oder wenn da auch jemand ist, der sich auch mal gerne ein Fußballspiel anschaut? Nicht, was ist, wenn jemand zum Gottesdienst gekleidet kommt, was überhaupt nicht meinen Vorstellungen entspricht? Oder was ist, wenn jemand meine Entrückungstheorien oder meine Endzeittheorien nicht einsehen will? Und so können wir noch viele Beispiele bringen. Dies alles und noch vieles mehr kann, wohlgemerkt, kann wirklich zum Anlass genommen werden, über jemanden schlecht zu denken und womöglich auch noch schlecht zu reden. Das alles kann zum Anlass werden. Das sind ganz banale Beispiele, nichts Dramatisches. Aber man glaubt gar nicht, wie schnell das wirklich geht. Und deswegen bin ich mir schon im Klaren, warum Jakobus diesen Punkt nochmal ganz extra erwähnt. Redet nicht schlecht über andere. Und ich muss mir doch jetzt mal die Frage stellen, was mache ich da letztlich, wenn ich mich so verhalte, wenn ich mit meinem Reden jemanden vor anderen schlecht mache, damit ich also besser dastehe. Das Wort Gottes sagt es uns hier eindeutig, es ist letztendlich eine Verletzung des Gebotes der Freiheit, es ist letztlich eine Verletzung des königlichen Gebotes und wir wissen, darüber hat Jakobus in diesem Brief schon gesprochen, darüber haben auch wir gesprochen. Nicht, eine Verletzung des königlichen Gebotes, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was mache ich in diesem Moment? Ich richte das Gesetz, weil ich mich über das Gesetz stelle. Und dann bin ich, das wissen wir, dann bin ich kein Täter mehr des Gesetzes, sondern eben ein Richter des Gesetzes. Nochmal etwas genauer. Wenn ich über jemanden schlecht rede, und das, was ich schlecht rede, keine Sünde ist, liebe Geschwister, das ist das Entscheidende. Dann rede ich letztendlich schlecht über das Gesetz. Dann rede ich letztendlich schlecht über das Gesetz und richte das Gesetz. Ich stelle mich so hin, ich tue wirklich so, als ob das Gesetz Gottes nicht ausreicht. Ich stelle mein Urteil über das Urteil Gottes. Und somit bin ich kein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter, so nach dem Motto, Gott, du hast da etwas vergessen. Du hast das Gebot vergessen, der Mensch darf auch dieses und jenes nicht. Aber kein Problem, ich habe das schon mal für dich erledigt. So müssen wir das mal sehen, ganz krass sehen. So krass müssen wir das sehen. Und liebe Geschwister, diese Haltung, eigenmächtig Gebote, Ordnungen, Regeln innerhalb der Gemeinde aufzustellen, ist ganz, ganz gefährlich und leider verbreitet. Dieses unbedingt in eine Schublade pressen wollen, Schublade erlaubt, Schublade verboten. Und wenn das nicht hinhaut, dann hole ich mir die Bibelverse, reiße sie aus dem Zusammenhang, verbiege sie so lange, bis ich alles schön einteilen kann, erlaubt, verboten. Und die Bibel sagt mir hier ganz eindeutig, der einzige Gesetzgeber und Richter ist Gott allein. Er hat festgelegt, was Sünde ist. Er bestimmt die Regeln und ich habe diesen Regeln zu folgen. So sieht es aus. Und vor diesem Hintergrund muss ich mich fragen, wer bin ich eigentlich, dass ich den Nächsten richte? Dass ich den Nächsten wirklich verurteile. Und gegenüber der Majestät des lebendigen Gottes, gegenüber seiner Allmacht, hat wirklich alles zu verschwinden. Jede Anmaßung, meinen Nächsten wirklich zu richten. Dass wir das auch hier richtig verstehen. Es geht nicht um das Beurteilen von offen zutage tretender Sünden. Darum geht es nicht. Natürlich habe ich als Christ die Verantwortung, Sünde beim Namen zu nennen. Ganz klar, das hat Jesus Christus auch getan, gegenüber den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die hat er teilweise bloßgestellt, hat ihre Sünden aufgelistet und hat vor ihnen gewarnt. Das ist kein Problem, das habe auch ich zu tun. Ich habe auch Sünde beim Namen zu nennen. Und ich habe vor Menschen, die Sünde absolut nicht lassen wollen, zu warnen, damit andere nicht auf sie hereinfallen. Ganz klar, liebe Geschwister. Aber es gibt Dinge, Es gibt Dinge, die eben keine Sünde sind, ob mir das gefällt oder nicht. Nur weil ich eine Sache falsch finde, nur weil mir etwas nicht passt, nur weil ich etwas nicht richtig verstehe, nur weil es meinen Vorstellungen und meinen Vorlieben nicht entspricht, wird das nicht alles gleich zur Sünde. Und auf der anderen Seite, nur weil ich eine Sache richtig finde, wird sie nicht gleich zum Gesetz. Und das ist ein ganz gefährliches Problem in den Gemeinden. Nicht, und so kann man sich vorstellen, was heißt so kann man sich vorstellen, so ist es, dass es manche Gemeinden gibt, die eben zu viele verbindliche Regeln, Ordnungen und Gesetze, wie auch immer das heißt, haben. Eine Frage, die schon damals akut war. Schon damals in den Gemeinden war das Problem der Gesetzlichkeit wirklich ein Problem. Nicht dieses Problem des unnötigen Drucks, der also letztendlich menschengemacht ist. Und kein anderer als Jesus Christus hat davor eindrücklich gewarnt. Er hat doch davor gewarnt, nicht vor den Menschensatzungen, nicht vor menschlichem Druck, nicht vor der Verwechslung menschlicher Tradition mit dem göttlichen Anspruch. Vor der Verwechslung menschlicher Traditionen mit dem göttlichen Anspruch. Er hat doch letztendlich davor gewarnt, unterscheidet wirklich das Wort Gottes von den Traditionen der Väter. Das heißt nicht, dass jetzt alles, was die Väter da gemacht haben, falsch gewesen ist, aber es musste und es muss letztendlich am Worte Gottes ausgerichtet sein. Darauf kommt es an. Und so gibt es das in der Tat, eben liebe Geschwister, so gibt es das eben in der Tat, zu viel Druck in der Gemeinde. Und ich muss immer wieder unterscheiden, auf der einen Seite zwischen dem menschlichen Druck, der abzulehnen ist, und auf der anderen Seite der göttliche Anspruch, den abzulehnen, wir uns gar nicht als Gemeinde gar nicht erlauben können. Aber dazwischen muss ich unterscheiden. Und das ist auch meine persönliche Bitte, nicht nur an diese Gemeinde, aber auch an anderen Gemeinden, wo ich predigen darf. Das ist wirklich meine persönliche Bitte. Fangen wir nicht an, unser eigenes Regelbuch, unser eigenes Gesetzbuch da aufzustellen und dann, um über andere Christen zu urteilen, zu richten und dann unser Urteil in Form von Geschwätz, von übler Nachrede, von Verleumdung, von Verunglimpfung in die Welt hinaus zu posaunen. Fangen wir bitte nicht damit an, liebe Geschwister. Halten wir nochmal fest. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. Widersteht dem Teufel, naht dem lebendigen Gott, pflegt ständig diese Beziehung, wascht die Schuld von euren Händen, reinigt eure Herzen, habt ein heiliges Erschrecken vor euch selbst. Und dann natürlich hier dieses Letzte, redet nicht schlecht über andere. Wie gesagt, das ist eine geballte Ladung von Aufforderungen, die Gott an uns richtet. Aber das müssen wir sicherlich erkennen. Es sind wirklich Anweisungen, Aufforderungen von bester Qualität, zweifelsohne. Es sind in der Tat wirklich wertvollste Wegweisen zur Heiligung. Und damit möchte ich jetzt abschließen mit dem Vers 14 aus Hebräer 12, also Hebräer 12, Vers 14, wo es heißt, jaget nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Amen.